Bei Patrick Mahomes, wenn mir jemand sagt, Patrick Mahomes geht für den 4. und 15., ist das für mich eine Münze werfen. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Correct Call, dem Football-Regel-Podcast. Mein Name ist Dominik Kraus und an meiner Seite sitzt wie immer Malte Scholz.
Hallo, auch von mir. Schön, dass ihr reinhört.
Ja, zum Thema heute. Wir reden heute über Free Kick, beziehungsweise die Free Kicks. Call der Woche, tatsächlich heute ausnahmsweise nicht eine Schiedsrichterentscheidung, sondern eine XFL-Regel. Und zwar reden wir ein bisschen über die Möglichkeit, statt für einen Onside-Kick zu gehen, einen 4. und 15. zu machen. Als Einleitung ins Thema an sich vielleicht, Malte, wir haben seit der vergangenen Saison in der European League of Football einen neuen Kick. Wie kam es dazu und was ist eigentlich die Grundidee dahinter?
Wie kam es dazu? Also die Grundidee dahinter ist einfach, Verletzungsrisiken zu minimieren. Da muss man natürlich auch wissen, bei uns in der ELF gibt es ja viele Spieler, die neben eigentlich Vollzeit-Sportler zu sein, auch noch Vollzeit arbeiten. Selbes gilt ja auch bei uns für die Schiedsrichter. Und da ist es uns ein wichtiges Anliegen, die Verletzungsrisiken zu minimieren. Und da haben wir geguckt, wie funktioniert das? Denn die meisten Kopfverletzungen passieren einfach während des Kickoffs, also während der Free Kicks, wenn wir den richtigen Begriff, den Regelbegriff mal dafür benutzen. Und da haben wir uns bei der XFL an deren Regeln bedient und glauben, dass das eben eine gute Idee ist, wie man Verletzungsrisiken minimieren kann.
Ja, Malte, was genau sind denn Free Kicks? Weil ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, man kennt Kickoffs, man kennt auch den Onside-Kick, aber Free Kick, so als Begriff, hört man dann doch im Football eher weniger. Erklär den Leuten draußen nochmal, was genau umfasst dieser Begriff eigentlich?
Der Begriff des Free Kicks ist der Regel und der umfasst eigentlich zwei Kicks, wenn man ganz technisch sauber bleibt, umfasst ja einmal den Kickoff. Das ist das alles, was wir kennen. Also Kickoff, dazu gehört einmal der Onside-Kick und der normale Kickoff, wo ich den Ball tief kicke. Und der Begriff des Free-Kicks umfasst den sogenannten Safety-Kick. Und der Safety-Kick ist der Kick, der nach einem Safety durchgeführt wird. In der NFL beispielsweise an der 20-Yard-Linie. Bei uns gibt es gar keinen Unterschied. Also in der ELF ist eigentlich der Safety-Kick das gleiche wie ein Kickoff. Und in der ELF muss ich mich entscheiden, mache ich einen Onside-Kick oder nutze ich den Kickoff, den wir aus der XFL übernommen haben und ein wenig angepasst haben.
Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, wir gehen jetzt auf die 2023er Saison zu. Ändert sich an der Free-Kick-Regel irgendwas, beziehungsweise wenn ja, was genau wollt ihr damit erreichen?
Wir haben zum letzten Jahr viele kleinere Anpassungen vorgenommen, da wir Situationen hatten, wo das Regelwerk noch nicht ganz ausgereift war, wo es zu sehr komplizierten Situationen kommt, die auch schwierig sind zu erklären. Und durch Änderungen wollen wir herbeiführen, dass zum einen natürlich die Sicherheit der Spieler besser gewahrt wird und zum anderen aber auch jeder versteht, was da unten passiert. Denn am Ende sind die Regeln ja dazu da, damit das, was wir da auf dem Feld sehen, attraktiv anzugucken ist und für die Spieler sicher und spaßvoll zu spielen ist. Auf einem hohen kompetitiven Level.
Ja, jetzt kommt diese Form von Kick ursprünglich aus der XFL, beziehungsweise ist an die XFL angelehnt. Wenn wir uns jetzt die heutige XFL anschauen, gibt es Unterschiede zwischen unserem Free Kick und dem Free Kick in der XFL?
Das gibt es tatsächlich. Also es gibt schon inzwischen zahlreiche Unterschiede. Deswegen lass uns auch mal in unserem Podcast heute mal auf die ELF-Regeln ganz speziell konzentrieren. Es gibt aber auch eine Zusammenarbeit. Also wir reden mit Dean Blandino über diese Regeln und tauschen uns aus. Und das ist ein wunderbarer Austausch. Und mit Dean hat man da jemanden, der unfassbar footballverrückt ist, ein unfassbares Wissen hat und einem auch ganz klar erzählen kann, was denn die Idee hinter solchen Free Kicks ist und wie er daran gegangen ist, als er diesen Free Kick entwickelt hat.
Genau, Dean Blandino, früherer NFL-Schiedsrichter, jetzt Head of Officiating der XFL, also quasi der Malte der XFL.
ESPN-Star ist er ja auch, also er ist ja auch noch Star im ESPN, Regelexperte und er war sogar Vice President in der NFL der Schiedsrichter. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also jemand, der, glaube ich, schon Football auf jeder Ebene gesehen hat.
Das stimmt. Um zum Sport selber zurückzukommen, jetzt brennt mir natürlich eine Frage auf der Zunge, weil ich bin ja kein Kicker oder Panther, allerdings sehr großer Pat McAfee-Fan. Und was schwebt einem bei Pat McAfee immer vor, nämlich sein Onside-Kick. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, wir haben eine andere Kick-Off-Regel. Wie funktionieren denn Onside-Kicks? Geht das überraschend? Also ich komme wie Pat McAfee aus der Halbzeit, mache erstmal einen Onside-Kick, schieße ihn am besten noch zu mir selber. Funktioniert das bei uns auch?
Das funktioniert bei uns nicht. Das Problem da am Onside-Kick ist natürlich auch, dass der Onside-Kick selbst eine gewisse Gefahr beinhaltet. Und diese Gefahr wird natürlich wesentlich größer, wenn ein Onside-Kick überraschend kommt. Weil dann stehe ich da nicht mehr fein aufgegliedert und genau abgezielt für jeden Kontakt gegenüber, sondern ich fächer ja ganz anders auf. Das sieht man ja auch im Fernsehen, wenn man das Hens-Team sieht, das ist ja das Team, was einen Onside-Kick verteidigt auf Receiver-Seite. Die stehen ja ganz anders da. Da sind ja auch ganz andere Leute drin als bei dem normalen Kickoff. So. Und bei uns gibt es dann auch eine zusätzliche Regel. Der Coach muss sich entscheiden, mache ich jetzt einen Onside-Kick oder einen normalen Kickoff? Und wenn wir einen Onside-Kick haben, dann kann ich auch nicht überraschend den Ball einfach dann tief kicken, um somit unsere speziellen Regeln zu umgehen, sondern ich muss den Ball dann auch noch so kicken, dass er mindestens innerhalb der ersten 20 Yards von dem Punkt, wo der Ball gekickt wird, auch einmal auf den Boden aufkommt.
Du sprichst jetzt die ganze Zeit von unseren speziellen Regeln. Lass da vielleicht mal genauer drauf eingehen, wo stehen denn alle? Also was sind so die wichtigen Linien bzw. Orientierungspunkte?
Genau, also beim Onside-Kick, wir starten immer an der 30-Yard-Linie, egal ob nach dem Safety oder nach dem Touchdown oder nach dem Field-Goal. Wir gehen immer auf die 30-Yard-Linie und von dort aus wird der Ball gekickt. So, beim Onside-Kick ist das ja ganz normal, das kennt man aus der NFL und aus dem College, 10 Yard weg. Und dann gibt es bestimmte Formationsregeln für den Onside-Kick, für das Receiving-Team und für das Kicking-Team. Aber wir wollen uns ja mehr auf diesen ganz speziellen Kickoff konzentrieren, nämlich was passiert denn jetzt, wenn der Coach sagt, ich mache einen normalen Kickoff? Und das ist der Standardfall, also das sagt er uns eigentlich nicht, davon gehen wir erstmal immer aus. Da muss ich erstmal verstehen, wir möchten auf dem Feld eine Situation darstellen und wir möchten die Formation so haben, wie sie wären zu dem Zeitpunkt, wo der Ball gefangen ist. Gefangen wird. Denn die Idee dahinter ist, die große Kollisionsgefahr und Head-on-Head-Gefahr, die da kommt, kommt aus dem Collision Speed, also aus der Geschwindigkeit der Spieler. Und das muss ich jetzt verstehen, um die unterschiedlichen Linien kennenzulernen. Denn die Wissenschaft hat gezeigt, wenn der Ball gefangen wird, sind die meisten Spieler an der 30er und 35er Linie des Receiving Teams. Und das ist der Grund, weswegen bei uns sich 10 Leute des Receiving Teams an der eigenen 30er und 10 Leute des Kicking Teams an der 35-Yard-Linie des Receiving Teams gegenüberstehen. Das sind die ersten zwei wichtigen Linien. Die allererste Linie hatte ich schon genannt. Wir kicken von der 30er. Und jetzt gibt es noch eine andere ganz wichtige Linie. Wir verlangen, dass der Ball irgendwo zwischen der Goal-Line und der 20-Yard-Linie des Receiving-Teams gefangen wird. Also es gibt einen Receiver, der den Ball fängt und der befindet sich und der Ball muss auch gefangen werden zwischen der 20-Yard-Linie und der eigenen Goal-Line. Und diese 20-Yard-Linie, die nennen wir Kick-Target-Line, denn wir verpflichten natürlich auch den Kicker. Hör mal, Großer, du musst auch über die 20-Yard, über diese Kick-Target-Line oder Kicking-Target-Line hinaus schießen. Und das sind die wichtigen Linien. Also vielleicht kurz zusammengefasst. Kickers, 30-Yard-Linie, das ist davon, wo der Ball gekickt wird. Dann gibt es die Receivers, 30- und 35-Yard-Linie. Da stellen sich jeweils 10 Leute aus jedem Team gegenüber. Und es gibt die Receivers, 20-Yard-Linie. Das ist die Kick-Target-Line. Und da muss ich den Ball drüber hinwegschießen.
Alles klar, also hinter dieser Kick-Target-Line steht dann der Returner und der Grundgedanke hinter dem Ganzen ist, okay, die Spieler sind 5 Yards auseinander, soweit wie sie bei einem normalen Kickoff auch wären, wenn der Ball gefangen wird, nur dass sie nicht Vollgas aufeinander zurauschen. Also genau. Quasi um Verletzungen zu minimieren.
Und wir haben Formationsregeln, die diese Spieler auseinander aufspreaden, dass jetzt auch nicht sofort mit einem Double Block begonnen wird, sondern dass man in erster Linie 1 gegen 1 Situation kreiert, wobei die Teams sehr kreativ sind mit ihren Blocking Schemes und natürlich auch ganz neue taktische Möglichkeiten eröffnen.
So, jetzt kommt der Kick. Die Spieler stehen sich gegenüber. Ab wann dürfen die sich dann bewegen?
Genau, also wir fangen mal mit dem Standardszenario an. Sobald der Ball legal zwischen der 20-Yard-Linie, der Kick-Target-Line und der eigenen Goal-Line berührt wird. Also wenn der Returner den Ball berührt, gehen wir live und alle dürfen loslaufen. Oder wenn in dieser Zone der Ball 3 Sekunden lang unberührt rumrollt. Und das sieht man bei uns Schiedsrichtern, dass der Hauptschiedsrichter so eine Seitarmbewegung macht. Und der zählt im Endeffekt damit diese 3 Sekunden ab. Wobei ich auch zugeben muss, letztes Jahr hatte ich jedenfalls keine Situation, wo es dazu kam, dass wir den Spielzug gestartet haben, weil der Ball nicht binnen 3 Sekunden berührt wurde. Also das ist einfach nur so eine Backup-Fallback-Linie. Was passiert eigentlich, wenn der Returner schlafen geht?
Gut, und wie sieht es aus, wenn der Ball die Kick-Target-Line, also die 20-Yard-Linie, nicht erreicht?
Genau, und das gibt 2 Szenarien. Da hatten wir auch eine Regeländerung. Und wir haben das so geändert, dass es jetzt eigentlich nur noch, wie gesagt, 2 Möglichkeiten gibt. Dann ist das ein Foul für Failure not reaching Kick-Target-Line. Also Failure to reach Kick-Target-Line, wenn man mal Englisch korrekt bleibt. genau, und das behandeln wir wie ein Free Kick out of bounds. Und dann bekommst du als Receiving Team 30 Yards entfernt vom Spot of Kick den Ball. Und das ist die eigene 40-Yard-Linie, wenn wir keine Verschiebung in der Linie wegen Fouls haben. Und das gleiche Foul können wir auch haben, wenn der Ball beispielsweise auf der 19-Yard-Linie auftitscht und wieder zurückspringt. So, und letztes Jahr war es tatsächlich so noch, das galt auch, wenn der Returner den Ball aus Versehen gemufft hat. Also der läuft jetzt zur 18-Yard-Linie, der Ball hat auch die 20-Yard-Linie damit überquert und jetzt trifft der Ball diesem Spieler an den Kopf und der Ball springt zurück an die 25-Yard-Linie. Dann war das letztes Jahr noch ein Foul und das haben wir jetzt geändert. Zum Beispiel eins so eine kuriose Geschichte, das ist halt leider einmal vorgekommen. Und das haben wir dann geändert und sagen jetzt, sobald der Ball da berührt wird, gehen wir live. Also die Situation kann eben nicht mehr vorkommen. Was aber vorkommen kann, der Ball wird absichtlich ganz, ganz kurz gekickt, kommt auf der 19-Yard-Linie auf, springt dann aber wieder zurück an die 21, 22-Yard-Linie. Dann pfeifen wir das sofort ab. Denn dann ist einfach die Gefahr auch zu groß, dass da was passiert. Und das wäre dann auch ein Foul für Failure, not reaching Kick-Target-Line.
Okay, jetzt muss ich aber einmal nachfragen, weil ich das ganz interessant finde. Also wenn der Returner den Ball gemufft hat und er geht praktisch vor die Kick-Target-Line zurück, dann wäre das ein Foul gewesen, beziehungsweise war ein Foul letztes Jahr.
Das war letztes Jahr ein Foul, genau. Das hatten wir nämlich einmal auch gesehen.
Wäre es auch ein Foul, wenn der Returner praktisch sagt, okay, ich muff den jetzt absichtlich, beziehungsweise es ist wirklich erkennbar absichtlich, dass der den Ball, keine Ahnung, nach vorne schlägt praktisch, aber nie Kontrolle über den Ball hat.
Das ist eine ziemlich geile Frage, weil jetzt verwirren wir mal die Leute richtig. Also, ja, es wäre auch ein Foul für Failure Kick Target Line, denn der Ball ist nicht hinter der 20-Yard-Linie geblieben, sondern ist wieder zurückgesprungen. Was wir uns jetzt aber fragen müssen, ist das absichtliche Muffen ein Foul? Und hast du eine Idee, was für ein Foul das sein könnte?
An Sportsmanlike Conduct?
Nee. Wenn du absichtlich muffst, gilt das als Schlagen eines Balls.
Ah.
Genau, dann hätten wir wieder 2 Fouls, die würden sich offsetten und wir würden das Ganze einfach wiederholen als Kick.
Ah ja, okay.
In der Situation. Also das ist wirklich eine ganz, 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 ganz witzige Situation. Haben wir nicht gesehen. Ist auch super selten, glaube ich, dass wir das sehen werden, aber wir haben auf alle Fälle reagiert in den Regeln und mit allen geredet. Und das natürlich entschärft. Aber ganz spannende Situation, ganz spannende Frage, die du da hast.
Du hast jetzt vorhin erwähnt, was die Strafe ist, wenn der Ball die Kick-Target-Line nicht erreicht. Ist das dieselbe Strafe, die es gibt, wenn der Kick out of bounds landet?
Genau, also wenn der Ball nicht über die Goal-Line geht, sondern vorher die Seitenlinien überquert, dann selbe Strafe. Eine Ausnahme wenn der Ball kürzer ist als 30 Yards, dann kannst du als Team auch sagen, ich will den Spot, wo der Ball die Außenlinie überkreuzt hat. Also heißt, wenn der Kick ganz, ganz schlecht ist, weil er ausrutscht und an der 50-Yard-Linie ins Aus geht, na, dann würde ich als Team sagen, nee, ich nehme nicht die 30 Yard, sondern ich gehe auf die 50-Yard-Linie und von dort aus möchte ich jetzt spielen.
Jetzt gab es eine Sache, die mich tatsächlich letztes Jahr am Anfang sehr verwirrt hat. Man kennt ja aus der NFL den Touchback. Jetzt gab es ja einen Major-Touchback und einen normalen Touchback. Was genau ist der Unterschied und warum gibt es diese Regel?
Wir fangen mal mit dem Warum an, weil ich glaube, das macht vieles einfacher zu verstehen. Und dann erkläre ich dazu, dass wir da ganz viel geändert haben zu diesem Jahr. Das war nämlich genau der Punkt, wo wir gesagt haben, da wollen wir nochmal ran, da wollen wir die Regeln einfacher machen, da wollen wir sie leichter verständlicher machen. Also, was ist die Idee? So ein Freekick lebt von Action. Und Action haben wir, wenn wir einen Return haben. Und die XFL hat gezeigt, statistisch, dass sie mit diesen Regeln wesentlich mehr Returns kreieren als die NFL. Und wenn man dann so die schönen Werbevideos hochproduziert anguckt, heißt das ja dann immer, we are creating excitement. Das ist eigentlich genau die Idee dahinter. Also wollen wir Returns. So, wie machen wir das denn jetzt? Wenn wir jetzt sagen, egal was du machst, wir schicken die Leute immer an die 20-Yard-Linie, dann werden die immer probieren, hinten ein Touchback zu kreieren. Das sehen wir ja in der NFL. Dass das ja inzwischen fast zum Standard geworden ist, dass ich ein Touchback kreiere. Übrigens auch so vermeide ich Verletzungen, muss man ja auch zugeben. Ich bekomme aber keinen Return. Wie setze ich denn jetzt einen Anreiz? Ich setze einen Anreiz, indem ich sage, pass mal auf, wenn du den Ball absichtlich so weit kickst, dass er durch die Luft fliegt und dann die Goal-Line durchbricht, ohne vorher berührt worden zu sein durch irgendeinen Spieler, dann packen wir die Ball nicht an die 20-Yard-Linie, sondern wir geben das dem Receiving-Team an die 30-Yard-Linie. Und was ich jetzt auch erklärt habe, ist schon die neue Regel. Wir wollen das ganz einfach transparent machen und haben gesagt, wenn du diesen Ball durch die Luft unberührt und ohne dass der Ball vorher den Boden berührt, über die Goal-Line schießt vom Receiving-Team, na, dann gibt es einen Major-Touchback. Dann packen wir die Ball an die 30-Yard-Linie, 1. und 10. Los geht's. Alles andere ist ein normaler Touchback, nach den ganz normalen Touchback-Regeln, die man kennt. Und das gibt den Ball an die 20-Yard-Linie. Also beispielsweise berührt der Ball vorher den Boden im Field of Play, also vor der Goal-Line aus Sicht des Kickers, 3-Yard-Linie. Kommt er einmal auf und geht dann in die Endzone. Dann haben wir einen normalen Touchback und der Ball geht an die 20-Yard-Linie. Und damit setzen wir genau die Anreize, die wir wollen. Zum einen für den Kicker ein bisschen kürzer als die Goal-Line zu kicken, weil sonst kommst du an deine 30-Yard-Linie. Und wir setzen einen Anreiz für den Returner, den Ball auch wirklich aufzunehmen und damit zu laufen. Und damit wollen wir Returns kreieren und hoffentlich ganz viel Excitement auf dem Spielfeld sehen.
Jetzt habe ich tatsächlich nochmal eine Frage, weil es ist ja jetzt alles ganz klar geregelt. Da und da steht das Receiving Team, da und da steht das Kicking Team. Na, jetzt gibt es Situationen, dass Penalties auf den Kickoff geaddet werden. Ist das auch bei uns möglich und inwiefern verschieben sich die Linien? Weil ich stelle mir das ziemlich kompliziert vor, ehrlich gesagt.
Es ist auch eine unfassbar komplizierte Regel und da kann ich nur wärmen, vertraut uns Schiedsrichtern, wir wissen, was wir da tun.
Also völlig transparent.
Vollkommen transparent. Ich bin da auch voll befangen, muss ich zugeben. Wir haben keine Möglichkeit, die Restraining Lines, also dort, wo diese 10 Männer sich aufstellen, sich gegenüber aufstellen, Richtung die Goal-Line des Receiving Teams zu verschieben, sondern wenn wir eine Verschiebung haben zu Lasten des Kicking Teams, nur dann verschieben sich alle Linien. So. Inklusive der Kick-Target-Line, also verschiebt sich alles einfach. Das ist noch relativ einfach. Wenn wir Richtung die Kickers Goal-Line gehen und die Kickers eine Strafe haben. Ja, schwieriger wird's, wenn wir ein Foul gegen das Receiving-Team haben. Weil dann kann es ja sogar sein, dass die Kicking-Yard-Line, die 30-Yard-Linie, ja vielleicht irgendwann mal auf die 45 oder sogar auf die 35 käme. Und da gibt's ganz, ganz besondere Regeln. Also dann verschiebt sich tatsächlich nur die Linie, von wo der Ball gekickt wird und maximal um 15 Yards. wenn wir mehr haben, und das hatten wir letztes Jahr in Wien, da hatten wir erst eine 15-Yards-Strafe, die auf dem Kickoff enforced wird. Und dann hatten wir noch ein unsportliches Verhalten. Und in so zeitlichen Überschneidungen, dass wir hätten 30 Yards enforcen müssen. So, das heißt, plötzlich steht der Kicker an der 45-Yard-Linie. nee, sogar noch weiter. Entschuldigung. Der steht dann tatsächlich an, wir gehen von der 30 zur 45, an der 40-Yard-Linie. Und dann von der 45 zur 40. Also der steht an der 40-Yard-Linie so.
Funktioniert das schlecht.
Funktioniert schlecht und deswegen gibt es da eine Regel. Dann wird tatsächlich alles ummittet. Also es gibt dann kein Free Kick, sondern das Receiving Team bekommt den Ball mit einem Touchback und 1. und 10. Und an der eigenen 20-Yard-Linie, weil es natürlich zum Nachteil des Receiving Teams auch gehen soll und daraus eben kein Major Touchback resultieren soll. Weil ja das Receiving Team so gefoult hat, dass das Kicking Team so nah rankommt. Genau, und das ist halt eine ganz besondere Regel. Und als ich das auch, kleine Anekdote, irgendwie announced hatte in Wien, ging ein Staunen durchs Publikum und es guckten mich beide Coaches plötzlich mit ganz großen Augen an und hatte Redebedarf. Aber das muss man sagen, das ist ja wunderbar in dieser Liga. Wir haben eine super Kommunikation zu den Coaches. Und als wir denen das erklärt haben, das ging ja auch relativ schnell dann, gab es ein Grinsen, gab es ein sich bedanken, coole Regel, machen wir so und dann haben wir einfach weitergemacht. Und das finde ich auch super schön. Also so eine Kommunikationsebene zu haben, ist zum einen super wichtig als Schiedsrichter, aber zum anderen zeichnet das auch einfach unsere Liga aus, dass wir diese Kommunikation ja überall haben.
Ja, ich stelle mir das tatsächlich auch sehr verwirrend vor. Also ich glaube, jeder kennt das Gefühl, wenn ganz viele Penalties fliegen und in beide Richtungen am besten noch und dann steht der Schiedsrichter erstmal da und erzählt 5 Minuten und du sitzt vorm Fernseher und denkst dir, okay, jetzt müsste das und das passieren. Auf einmal passiert was ganz anderes, weil du irgendeine Regel nicht im Kopf hast und du bist einfach nur verwirrt. Dementsprechend, ich stelle mir das in einem Stadion in Wien eigentlich ganz lustig vor. Vielleicht jetzt nicht für dich als Schiedsrichter, aber für den Rest.
Ach doch, auch als Schiedsrichter ist das ja eine Situation. Das sind ja die ganz großen herausfordernden Situationen für uns. Dann zu vermitteln, liebe Leute, wir haben das hier unter Kontrolle, wir kennen die Regeln. Das waren auch die Fouls. Das war auch relativ unstreitig, dass da die 2 Fouls waren. Und jetzt geht es einfach darum, als Schiedsrichter souverän so zu agieren, dass ich da auch die richtige Lösung zum einen aufs Spielfeld bringe und zum anderen auch Verständnis für das, was wir dort tun, erhalte. Denn das erzeugt erst die Akzeptanz und dies anerkannt werden auf dem Feld, was viele eben als Souveränität außen wahrnehmen. Das ist hart erarbeitet. Also das sind diese vielen Kleinigkeiten aus richtiger Entscheidung treffen, Kommunikation und das sichere Auftreten auf dem Feld, dieses Spiel auch wirklich dann zu leiten. Das ist so eine seltene Situation, wo mal der Fokus auf uns liegt, wo wir dann wirklich leiten müssen.
Dann würde ich sagen, bevor wir zum Call der Woche übergehen, fass doch noch einmal ganz kurz in 1-2 Sätzen die wichtigsten Regelunterschiede zusammen von diesem Kickoff.
Okay, also ganz kurz Zusammenfassung. Erstmal stehen wir ganz anders. Gerade der Kicker steht immer auf der 30-Yard-Linie und jeweils 10 Leute aus jedem Team stehen in der Hälfte des Return-Teams sich an der 30- und 35-Yard-Linie gegenüber. Es gibt die sogenannte Kick-Target-Line, das heißt, der Kicker muss über die 20-Yard-Linie der Receiving-Teams schießen und zwischen dieser Kick-Target-Line und der eigenen Goal-Line steht ein Returner. Sobald dieser Returner den Ball berührt, geht das ganze Spiel los und jeder darf sich dann bewegen und dann gibt es spezielle Situationen, also geht der Ball durch die Luft unberührt über die Goal-Line des Return-Teams hinaus, haben wir Major-Touchback, 1. und 10 für das Return-Team an der eigenen 30-Yard-Linie. Wenn wir einen normalen Touchback haben, geht es an die 20-Yard-Linie. Wenn der Kicker es nicht schafft, über diese 20-Yard-Linie zu kicken oder den Ball ins Aus schießt, gehen wir an die 40-Yard-Linie, also 30 Yards vom Kicking-Spot entfernt, dann geht es da los. Kurze Zusammenfassung von dem, was da passieren kann.
Wunderbar. Ich glaube, jetzt ist es auch wirklich verständlich. Falls nicht, schreibt oder ihr sonstige Fragen habt, schreibt uns gerne auf Twitter oder Instagram eine DM oder taggt uns. Wir gehen da gerne drauf ein, wenn es irgendwie regeltechnisch Fragen gibt. Dann würde ich sagen, schließen wir das Kapitel Free Kicks damit und hören uns gleich beim Call der Woche wieder. Wie bereits im Intro angekündigt, reden wir diese Woche im Call der Woche nicht über eine Schiedsrichterentscheidung, sondern tatsächlich mal über eine Regel. Und zwar hat die XFL hier eine Alternative zum Onside-Kick eingeführt, nämlich einen 4. und 15. an der eigenen 25-Yard-Line. Das ist gleich in der Opening Week ins Spiel gekommen. Und zwar lag St. Louis hinten und hat sich dann dafür entschieden, mit 1 Minute 25 auf der Uhr und 3 Punkten hinten, okay, wir gehen jetzt dafür und probieren den 4. und 15. versuchen, dieses Spiel zu drehen. Und wir dachten uns, wir diskutieren mal ein bisschen über die Regel, weil sie ja dann doch irgendwo kontrovers ist. So, Malte, vielleicht mal aus nicht zwingend Schiedsrichtersicht, sondern auch aus deiner Sicht als Fan. Was hältst du von der Regel?
Ich bin zwiegespalten. Also eigentlich reden wir ja heute über einen Call eines Teams, das gesagt hat, ich gehe für 4. und 15 und werfe einen Pass. Ich glaube, dass man da ganz unterschiedliche Sichtweisen drauf haben muss und ganz differenziert betrachten muss. Zum einen aus Sicht der Chancengleichheit, denn die XFL macht das ja nur in ganz, ganz bestimmten Situationen und auch nur, wenn du hinten liegst und auch nur im letzten Quarter und aus dem Blickwinkel. Und das heißt, du kannst noch so gut 3 Quarter spielen. Das gibt am Ende einen Vorteil. Und lass mich dir auch sagen, warum ich glaube, dass das dir einen Vorteil gibt. Denn ich glaube, dass die Chancen, einen 4. und 15. zu vervollständigen, wesentlich höher sind, als einen Onside-Kick zu schaffen. Das zeigt ja eigentlich auch die NFL. So, dass diese Blick des, das ist ja dieser Blickwinkel von der Chancengleichheit. So. Ich glaube, als Fan ist es geil.
Bin ich voll bei dir. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Aber ein bisschen aus einem anderen Grund. Und zwar muss ich sagen, ich verstehe deinen Punkt. Man muss aber auch sagen, dass Onside-Kicks heutzutage nicht mehr vergleichbar sind mit den Onside-Kicks von vor ein paar Jahren. Also als du noch einen Headstart hattest als Kicking-Team, es zeigt sich ja auch statistisch. Also Onside-Kicks sind einfach über die Jahre schwerer zu recovern geworden als früher. Inzwischen, ja okay, es kommt ab und zu mal vor, aber die Chance, einen Onside-Kick zu recovern, ist so gering, dass ich, wenn ich vor dem Fernseher sitze und sehe, okay, Onside-Kick, denke ich mir, okay, passt, Spiel vorbei. In den meisten Fällen so. Natürlich hast du ein bisschen Resterwartung, aber in den meisten Fällen ist das Spiel halt einfach vorbei. Deshalb finde ich es an sich ganz interessant zu sagen, okay, wir führen eine zweite Methode ein. Ich meine, 4. und 15. zu completen ist jetzt auch nicht leicht so. Wenn du hinten liegst, war vielleicht auch deine Offense einfach nicht so gut das ganze Spiel lang. Sei mal dahingestellt. Ist keine leichte Geschichte, aber ist dann deutlich wahrscheinlicher. Das Problem, das ich sehe, ist, mein Herz schlägt da so ein bisschen für die Defense im Football. Und man sieht es auch vor allem in der NFL. High-Scoring-Games sind total beliebt. So, die Fans finden es geil, die meisten. Und man hat auch das Gefühl, dass viele Regeln einfach darauf ausgelegt sind, den Quarterback zu schützen, die Offensive zu schützen. Aber ich habe persönlich das Gefühl, es wird manchmal zu kurz gedacht, wenn es darum geht, okay, wie beeinflusst das oder diese Regel jetzt die Defense. Und es führt in meinen Augen einfach dazu, dass die Offense, die sowieso schon so einen hohen Stellenwert in der NFL hat, zum Beispiel, oder auch in anderen Ligen, durch diese Möglichkeit einen noch höheren Stellenwert bekommt. Also übertragen wir das mal auf die NFL, einfach weil sie es anbietet. Patrick Mahomes, der beste Quarterback der NFL, wird einfach noch viel, viel, viel wichtiger, weil er einfach einen Onside-Kick ersetzt. Bei Patrick Mahomes, wenn mir jemand sagt, Patrick Mahomes geht für den 4. und 15., ist das für mich eine Münze werfen, dass er das schafft oder nicht. Und in dem Punkt wird es halt wieder echt irgendwann, wo du überlegen musst, okay, ist das nicht einfach nur noch unfair?
Ja, kann ich verstehen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wesentlich weniger Verletzungen passieren, wenn wir einen 4. und 15. ausspielen, als einen Onside-Kick. Denn kommen wir mal zur Frage, brauchen wir überhaupt noch Free-Kicks? Und ich finde, so ganz drauf verzichten ein bisschen schade, wobei beim Onside-Kick kann man sich tatsächlich überlegen, ob man sagt, ich mache dann für beide Teams die Möglichkeit auf, 4. und 15. zu gehen. Und zwar immer. Wo ich nur irgendwann Sorge habe, ist, dass ich das ausnutze. Das heißt, ich liege mit 4 Punkten zurück. Ich weiß, ich habe eine relativ starke Offense. Dann gehe ich jetzt nicht auf einen Drive für einen Touchdown, sondern dann gehe ich jetzt auf einen Drive für ein Field Goal und wähle dann 4. und 15. Weil ich weiß, dass die andere Seite auch eine starke Offense hat. Das heißt, ich kann mit dieser Regel auch ganz bewusste Entscheidungen treffen und normale Timing-Pattern, also Strategien für die Zeit, konterkarieren damit. Also da vollkommen entgegenschießen durch solche Taktiken. Das finde ich halt ein bisschen schwierig einzuschätzen, ob das mal vorkommen kann. Ich kann mir immer gut vorstellen, dass sowas vorkommen kann. Da habe ich so mein Problem, wenn man sagt, das darf ich nur in den letzten 2 Minuten, dann bitte immer. Also dann Möglichkeiten eröffnen. Und ich gebe dir recht, dass das ist aber meines Erachtens genau der Grund, warum das cool ist für die Zuschauer. Weil wir müssen ehrlich sein, ich als großer Football-Fan, ich kann auch ein richtig geiles Defense-Spiel genießen. Wenn wir aber das Ganze als Produkt sehen und die Masse angucken und dafür Regeln machen wollen, dann kann ich mir vorstellen, dass genau eine solche Option, wie wir gesehen haben, Woche 1 passiert das genau in der XFL, die Chance für ein Comeback eröffnet, jedenfalls wesentlich größer die Chance ist, als bei einem Onside-Kick. Und wenn das die Idee ist und wenn das die bewusste Entscheidung ist, aller das zu ermöglichen und alle damit konform gehen, sehe ich auch keine Benachteiligung. Ganz im Gegenteil, ich habe ja als Defense die Chance, Cover, Four, whatever, da riesengroß aufzubauen und diesen Pass zu verhindern. Also da gibt es ja schon, 4. und 15. ist jetzt nicht einfach mal ausgespielt. Auch ein Patrick Mahomes schafft das nicht einfach so. Da muss schon vieles gut laufen.
Ja und nein. Ich finde es nur in dem Punkt, der Quarterback ist halt mit Abstand die wichtigste Position. Und du gibst dem Quarterback damit einfach noch so viel mehr Macht. Natürlich ist es mega heftig fürs TV-Produkt, weil Two-Score-Games, einfach wenn du einen krassen Quarterback hast, zu drehen viel wahrscheinlicher sind, als wenn es auf deinen Kicker ankommt und der 2 Onside-Kicks machen muss. Oder auch nur ein. So. Natürlich. Ich finde es natürlich auffällig, dass es in St. Louis passiert, wo AJ McCarron der Quarterback ist und der beste Quarterback der ganzen XFL ist, dass der sich natürlich denkt, okay, wir nehmen jetzt den Ball und konverten den 4. und 15. und gewinnen das Spiel noch. Das ist eben genau das, wovor ich Sorge habe, dass das auch in der NFL passieren würde mit diesen Top-Quarterbacks wie Patrick Mahomes.
Kann ich verstehen, aber sind wir mal ehrlich, das war trotzdem immer noch ein Low-Scoring-Game. Also es war jetzt nicht wahrscheinlich, dass die 4. und 15. completen, nach all dem, was davor passiert ist in dem Spiel. Ich kann aber den Punkt verstehen, dass natürlich der Quarterback zum Teil damit auch noch den Onside-Kicker ersetzt. Ich glaube aber, wenn man alles in eine Waagschale wirft, dass man all diese Aspekte da reinwerfen muss und es gibt am Ende kein richtig und falsch. Also das muss ja auch einem jedem bewusst sein. Aber was wir für uns ja erstmal herausarbeiten können, und das machen wir beispielsweise, wenn wir eine Regel bearbeiten und darüber sprechen, ist ja, dass wir erstmal aufziehen, was sind denn diese ganzen Interessen, die wir da reinwerfen müssen, in die Waagschale. Und um das vielleicht einfach nochmal ganz klar herauszuarbeiten, das ist zum einen Player Safety. So, und das haben wir ja beim Onside-Kick gesehen, dass Player Safety was gegenübersteht. Naja, Player Safety steht dem gegenüber, dass ich mehr Onside-Kicks für mich gewinne. Denn die Spieler dürfen nicht mehr Anlauf nehmen. Die müssen auch ganz bestimmt aufgestellt sein. Ich kann keinen massiven Overload mehr erzeugen. Und warum sind all diese Regeln da? Player Safety, Player Safety, Player Safety. Und dann gibt es auch noch ganz komplizierte Blocking-Regeln für diese Zonen. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum man dann nicht mehr so viele Recoveries sieht. Also kurz zusammengefasst, Player Safety spricht eigentlich für diese Option 4. und 15. Nicht unbedingt in der Vollkommenheit, wie man es hat beim normalen Kickoff, aber da könnte man schon drüber nachdenken. Schlichtweg, weil zweiter Faktor eben die Wahrscheinlichkeit, die man auch in die Waagschale wirft, ein Comeback zu schaffen, wesentlich geringer ist bei einem Onside-Kick. Dann haben wir also schon mal zwei Dinge, die wir abwägen müssen. Player Safety und Wahrscheinlichkeit für ein Comeback. Und das ist am Ende eine rein politische, ligatechnische Entscheidung. wie ich das miteinander abwäge. Und ja, dann hat man noch diese anderen Punkte, die du genannt hast, die man auch in die Waagschale reinwerfen muss. Möchte man ein Offense-driven Game haben oder möchte man auch mal die Defense schützen? Nächstes Argument für diese Waagschale und die Werthaltigkeit des Quarterbacks. Das ist auch sicher ein Argument, die ich in diese Waagschale werfe. Und ich glaube, jede Liga muss dann es schaffen, diese Punkte zu nehmen und für sich zu entscheiden, je nachdem, nach den individuellen Bedürfnissen meiner Liga, welche Regeln ich anwende, um all diese Interessen in einen Ausgleich zu bringen. Und deswegen gibt es da meines Erachtens eben auch kein richtig und falsch, sondern es gibt nur die Regel, die dann zu einer Liga passt.
Ja, also ich stimme dir dazu. Richtig und falsch ist bei sowas generell immer schwer, weil du es einfach nicht beurteilen kannst. Es gibt immer Sachen, die sprechen dafür, es gibt Sachen, die sprechen dagegen. Es muss zum Charakter deiner Liga passen. Ich finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Die XFL, die viele neue Sachen ausprobiert, da passt das einfach dazu. Neue Liga geht an den Start. Probiert Sachen aus, passt super. NFL, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass es irgendwann kommt, passt für mich momentan irgendwie nicht so zum Image der NFL, wie es jetzt zum Beispiel zur XFL passt. Aber wie seht ihr da draußen das? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ansonsten sind wir auch am Ende der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like, eine Bewertung da und folgt uns auf Social Media und auf den Podcast-Plattformen. Dann würde ich sagen, Malte, du hast heute das letzte Wort.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Wir sind immer noch sehr überrascht, wie viele positive Rückmeldungen wir bekommen. Wie du sagtest, teilt uns bitte gerne. Und wenn ihr Fragen habt, lasst sie uns wissen und wir werden die wirklich sehr, sehr gerne aufgreifen. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß in eurer Restwoche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin.